Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast heute mit Tina Reiß, die bei uns im Büro zu Gast ist. Super, dass du da bist, Tina. Hallo.
Ja, ich finde es auch super.
Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, Suchmaschinenoptimierung, aber eine besondere Art von Suchmaschinenoptimierung. Du bist Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Mitgründerin von Feminist Clickback, einem losen Netzwerk von Leuten, die eben feministische Organisationen beraten in Hinblick auf, was eigentlich? Was ist Suchmaschinenoptimierung?
Bei Suchmaschinenoptimierung geht es um die Google-Suche und die eigene Webseite in der Google-Suche möglichst weit nach oben zu bringen, damit sie dort von möglichst vielen Leuten gefunden wird. Und was wir machen, ist, wir beraten eben feministische Webseiten darin, ihre Inhalte an ein breiteres Publikum zu bringen über Suchmaschinenoptimierung.
Du hast dich letzter Zeit aber nochmal ganz spezifisch mit einem besonderen Thema beschäftigt, das auch in Deutschland eben gerade sehr viel in der Presse ist, weil es dort auch zu vielen Anklagen und Prozessen gerade kommt, und zwar diesen ganzen Bereich Abtreibung. Warum brauchen feministische Seiten oder anders, wenn du sagst Suchmaschinenoptimierung gegen Abtreibungsgegnerinnen, warum ist das überhaupt notwendig? Also wie betreiben Abtreibungsgegnerinnen selbst Suchmaschinenoptimierung? Vielleicht so.
Das ist tatsächlich das Thema, also das Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch und wie das Thema in der Google-Suche, was da so für Webseiten prominent sind, das war eigentlich das, wie Feminist Clickback angefangen hat. Also das war am Anfang der Schwerpunkt, weil das ist jetzt schon seit sehr vielen Jahren so, und mir ist das irgendwann aufgefallen, dass Webseiten von radikalen AbtreibungsgegnerInnen, also der sogenannten Lebensschutzbewegung, in der Google-Suche vor allem für den Suchbegriff Abtreibung ganz weit oben stehen und dass das so eine gezielte Strategie ist, auch dort über Suchmaschinenoptimierung möglichst weit oben zu sein. Und zwar deshalb, um so an die Zielgruppe ungewollt Schwangere ranzukommen, also die so zu erreichen. Und diese Webseiten, da steht dann nicht, ihr treibt nicht ab, das ist eine Sünde, sondern was sie eigentlich deren Position ist. Aber da steht dann, diese Webseiten, die versuchen zu täuschen. Also die arbeiten mit Täuschung, die arbeiten mit Falschinformationen. Also die tun so, als wären sie eine neutrale Beratungsstelle. Eine Webseite, die das sehr professionell macht, ist profemina.org. Das ist die Webseite von dem gleichnamigen Verein Profemina. Das ist ein Lebensschutzverein. Und die, sagen, sie seien eine neutrale Beratungsstelle, die irgendwie ergebnisoffen berät. Auf der Webseite haben sie dann aber falsche Informationen über welche, psychischen und körperlichen Langzeitfolgen Schwangerschaftsabbrüche angeblich haben, also einfach falsch. In der Beratung an sich, wenn man dann direkt mit ihnen Kontakt aufnimmt, weil das ist so das Ziel, nicht nur die Informationen an die Leute zu bringen, sondern auch möglichst schnell in direkten Kontakt mit Schwangeren zu treten, weil die haben eine Hotline, die haben auch Beratungsstellen, wo man so wirklich hingehen kann, und die machen auch so E-Mail-Beratung, und da versuchen sie halt einfach Druck auszuüben auf die Leute, dass sie eben nicht abtreiben sollen. Und ich würde sagen, dass das Wichtigste, wie sie eben an diese Zielgruppe kommen, ist über Google.
Also dort sitzen Leute, die sich offensichtlich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie strategisch eben ihre Seiten so optimieren können, dass Frauen oder Menschen, die überhaupt anfangen, bestimmte Stichworte zu suchen im Netz, als erstes bei ihnen landen und nicht bei tatsächlich ÄrztInnen oder Kliniken oder Informationsseiten, die ihnen vielleicht neutrale Informationen tatsächlich liefern würden.
Genau. Also das sieht man am Aufbau dieser Webseiten, dass da eben gezielt Suchmaschinenoptimierung betrieben wird. Und das ist auch bekannt, dass es eine gezielte Strategie der Lebensschutzbewegung ist. Also zum Beispiel, das ist schon aber wirklich jetzt echt ein paar Jahre her, gab es mal einen Artikel in der New York Times, wo es darum ging, dass das in den USA die Anti-Choice-Bewegung schon sehr lange macht und auch versucht mit, die haben ja dann auch sehr viele so sogenannte Beratungsstellen, dass sie dann immer vor Planned Parenthood auch in der lokalen Google-Suche erscheinen. Also das ist so eine Strategie, die von dort kommt und eben hier in Deutschland auch sehr erfolgreich angewandt wird, weil genau, und das ist auch sehr, also das ist als Strategie auch sehr erfolgreich, nicht nur, weil die da jetzt auf Platz, in den Top 5 sind, sondern auch, weil das einfach total, also in Deutschland ist ja die Situation schon so, dass das Reden über Schwangerschaftsabbrüche sehr stigmatisiert ist. Und das führt auch dazu, dass Google eine Anlaufstelle ist, wenn ich jetzt sonst vielleicht eher nicht jemanden habe, um drüber zu reden oder auch erstmal in der Phase bin, wo ich vielleicht noch nicht bereit bin, drüber zu reden mit irgendwem, dass ich erstmal schaue, was Google so sagt. Und Suchbegriff Abtreibung wird im Monat durchschnittlich über 33.000 Mal gegoogelt. Und dann gibt es noch ganz viele andere Suchbegriffe, also sowas wie Abtreibung kosten. Es wird ja nicht von der Krankenkasse übernommen. Abtreibungspille, das sind auch so mit mehreren tausend jeweils im Monat. Und da ist zum Beispiel Profemina, aber auch noch, es gibt noch so eine andere Lebensschutzwebseite, abtreibung.de. Die sind, also ich habe jetzt vor, ich glaube, ich google das sehr oft. Ich habe vor drei Wochen das letzte Mal geschaut und einen Screenshot gemacht. Da waren sie bei Abtreibung auf Platz 2, 3 und 4.
Und wenn nicht einfach nur Abtreibung, weil ich habe es gerade mal in Echtzeit nebenher mal geschaut. Ja. Bei mir tauchen jetzt allerdings primär Artikel erstmal auf und ein Wikipedia-Eintrag.
Ja, das sind hier abtreibung.de.
Und dann kommt aber schon abtreibung.de.
Genau. Also
das ist auch eine Seite von Anti-Choice-Aktivisten.
Genau, und dann.
Das ist dann, wäre tatsächlich der erste inhaltliche Treffer, der mir hier angezeigt
nach Wikipedia.
Wird.
Ja, genau. Und dann die Bild. Und
dann
hier
kommt tatsächlich
Profemina.
Schon Profemina als nächstes. Genau. Mit der Frage, Abtreibung zahlt die Krankenkasse. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, dann sieht das tatsächlich aus, als würden mir da vordergründig erstmal neutrale Informationen dazu genannt werden, wie da die Rechtslage ist. Nämlich, dass Kassen, die wahrscheinlich dann die Kassen in Deutschland die Kosten in der Regel nicht übernehmen.
Genau.
Weil das ja aufgrund der schwierigen Rechtslage und da eigentlich Schwangerschaftsabbruch ja nicht legal ist in Deutschland und deswegen die Kassen es nicht übernehmen dürfen.
Ja.
Okay, aber das heißt, also genauso wie das, was du eigentlich tust, also bei Google, wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du eben für einen bestimmten Themenbereich, in diesem Fall Schwangerschaftsabbrüche oder Abtreibung, deine Seite so optimieren wollen würdest, dass sie eben weit oben in diesen Suchtreffern auftaucht. Mhm. Also da ist ja schon erstmal die Frage, wonach suchen Betroffene denn? Ne? Suchen sie nach Abtreibungen oder nach Schwangerschaftsabbrüchen? Und was machst du dann? Du schaust dir bei Google an, welche Suchbegriffe am häufigsten gesucht worden sind in der vergangenen Zeit.
Genau, also ja, das Thema Abtreibung ist so ein bisschen ein spezieller Fall, weil es ist ein medizinisches Thema, aber in Deutschland ist es ja Ärztinnen und Kliniken nicht erlaubt, über das Thema zu informieren. Deswegen ist das tatsächlich so ein spezieller Fall, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Also wenn ich jetzt eine Webseite habe und habe das Ziel, da in der Google-Suche möglichst weit oben zu erscheinen, dann genau wäre der erste Schritt, das nennt sich Keyword-Recherche. Also ich schaue, welche Suchbegriffe gibt es in dem Themenfeld, weil das ist manchmal gar nicht so intuitiv, welche denn tatsächlich das sind, diejenigen sind, die am meisten gesucht werden. Und dann versuche ich so ein möglichst komplettes Bild zu bekommen, was es hier für Suchbegriffe gibt, weil das ist wichtig für den Aufbau der Webseite. Also Das kann man dann auch bei Webseiten, wenn man das einmal so verstanden hat, wie so eine suchmaschinenoptimierte Webseite aufgebaut ist, dann sieht man das relativ schnell. Es gibt halt so einen Aufbau, dass für jeden Suchbegriff, den ich recherchiert habe, der zu den Zielen der Webseite passt, der so ein relevantes Suchvolumen hat, gibt es eine Seite, eine Unterseite der Webseite, die darauf optimiert ist. Und
also zum Beispiel Kosten, also wenn ich dann anfangen würde nach Abtreibung oder wenn ich google nach Abtreibung Kosten, würde ich dann auf der Unterseite landen, die spezifisch.
Genau.
Also beziehungsweise müsste ich eine Unterseite haben, auf der spezifisch auf genau dieses Thema eingegangen wird, damit die dann weiter oben in der Suche auftaucht.
Genau, und da muss dann tatsächlich, also da muss dann der Inhalt stehen, den Leute, die Abtreibung kosten, googeln, finden wollten. Also das gehört noch so mit zur Keyword-Recherche dazu, dass ich versuche nachzuvollziehen, was die Suchintention hinter einem Suchbegriff ist. Weil das ist eigentlich auch das, was der Google-Algorithmus macht. Also rausfinden, weil die meisten Leute, also bei Abtreibung kosten, ist relativ klar, was man will, aber zum Beispiel bei Abtreibung ist die Suchintention, das sieht man an den Webseiten, die da auf der ersten Seite das Suchergebnis ist, auch relativ eindeutig. Die Leute wollen wissen, wie hier der Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch praktisch geregelt ist. Also wie komme ich an einem Schwangerschaftsabbruch? Aber sie schreiben ja nicht, wie komme ich an einem Schwangerschaftsabbruch, sondern sie schreiben Abtreibung. Und das könnte ja, also man könnte ja auch denken, ja, hier
jemand
ein Debattenbeitrag.
Will sich will sich aus juristischer Sicht über die Rechtslage informieren.
Genau. Und deswegen kann ich dann, wenn ich so diese Suchbegriffe sehe, nicht annehmen, ich schreibe einfach irgendwas zu dem Thema, sondern man muss immer gucken, wie passt das überhaupt zu dem, was die Leute da finden wollen. Und so funktioniert der Algorithmus, also wenn dann das nicht zur Suchintention passt, dann hat die Seite auch keine Chance. Also die hat dann einfach auch, Google sammelt ja sehr viele Daten darüber, wie NutzerInnen sich verhalten auf Webseiten, in der Google-Suche selbst, also auf welche Webseiten klicken sie. Wenn sie was suchen, dann sind sie auf der Seite, dann scrollen sie vielleicht ganz nach unten, dann haben sie es gelesen, dann war es interessant oder relevant. Oder sie klicken sich sogar auf andere Unterseiten der Webseite weiter, dann war es wahrscheinlich auch interessant. Oder sie schauen sich es ganz kurz an, gehen wieder zurück zur Google-Suche, klicken auf eine andere Webseite, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass sie da nicht gefunden haben, was sie gesucht haben. Und dann führt es das dazu, dass die Webseite nach unten rutscht. Also, dass sie nicht mehr dieses Relevanzkriterium erfüllt. Und das ist sowas, immer so das zu finden und möglichst gut zu erfüllen. Das ist so das, wo sich Suchmaschinenoptimierung dreht.
Google schließt sozusagen, also wenn ich die Seite schnell wieder verlasse, dann war es offensichtlich ein Treffer, der mich eigentlich nicht interessiert hat.
Genau.
Der wird dann weiter runtergestuft.
Genau. Der wird weiter runtergestuft. Und das ist so sozusagen, ich würde sagen, so der Kern, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel anderes. Also die Faktoren, die in den Google-Algorithmus einfließen, die sind sehr komplex, die ändern sich auch ständig. Also es gibt so im Jahr 1 bis 2 wirklich größere oder vielleicht auch mal 3 größere Updates am Google-Algorithmus, die wirklich ja signifikant irgendwie die Suche ändern. Und dann gibt es eigentlich so fast jeden Tag kleinere. Und es ist sehr viel Fluktuation drin, weil das passiert halt dieses Abwerten und Aufwerten und Daten auswerten. Das funktioniert alles in Echtzeit. Also deswegen ist auch nie, wenn ich jetzt was google und du jetzt auf deinem Handy was googelst, dann ist das wahrscheinlich nicht gleich das Ergebnis. Also was auch noch damit zusammenhängt, dass es auch noch eine Personalisierung gibt. Aber selbst wenn man die rausnimmt, ist da einfach sehr viel Fluktuation drin.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es in Deutschland eben noch eine, sagen, erschwerend dazukommt, dass es eine sehr besondere Rechtslage gibt, über die ja gerade auch sehr viel gestritten wurde, auch im Deutschen Bundestag. Also der Paragraph 219a, der es ja bis vor kurzem verboten hat, nicht nur über Schwangerschaftsabbrüche die verschiedenen Arten zu informieren für Ärztinnen und Ärzte, sondern überhaupt über den Umstand zu informieren, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Das heißt, während eben die die Gegnerin von, also von Wahlfreiheit oder dem Recht auf Abtreibung eben durchaus sehr gute Suchmaschinenoptimierung betreiben können, ist es Ärztinnen und Kliniken bis vor kurzem sogar verboten gewesen, überhaupt auf den Umstand hinzuweisen auf ihrer Webseite, dass sie eine Abtreibung durchführen. Wie ist es in dieser Situation jetzt trotzdem strategisch möglich, aus feministischer Sicht dagegen zu halten und dafür zu sorgen, dass betroffene Frauen, die eben ungewollt schwanger sind, nicht ausschließlich auf Seiten wie Profemina stoßen, wenn sie die entsprechenden Begriffe googeln?
Mhm.
Ist das überhaupt möglich?
Ja, klar. Also ich denke, es ist halt bei, also je mehr Suchvolumen ein Suchbegriff hat, desto schwieriger ist das. Und Abtreibung ist sehr umkämpft, das sieht man ja, und hat ein hohes Suchvolumen. Deswegen ist es auf jeden Fall schwierig, aber es ist möglich. Es wird halt in Deutschland dadurch schwieriger gemacht. Also, ich würde sagen, wenn es jetzt so eine größere feministische Webseite gibt, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Lebensschützern in den Suchergebnissen Konkurrenz zu machen, dann ist das auf jeden Fall möglich. Also ich denke zum Beispiel die Webseite von Pro Familia, also wenn die mal was machen wollen, das wäre super. Aber generell, also was wir halt bei Feminist Clickback auch machen, ist halt darauf aufmerksam machen, dass eigentlich dieser Zustand, wie der jetzt gerade ist, mit dem Informationszugang über die Suchergebnisse, dass das eigentlich nicht tragbar ist. Also dass wir uns sozusagen als Feministinnen Gedanken machen müssen, wie schaffen wir das, dass die Leute nicht an falsche Informationen kommen. Das ist, also eigentlich würde ich ja sagen, ist ein medizinisches Thema, der Informationsauftrag. Also es liegt, der Paragraph 219a muss, ich glaube, es ändert sich erst in den Suchergebnissen was, wenn dieser Paragraph abgeschafft wird. Weil es einfach, also wenn man sich auch mal andere Länder anschaut, wie zum Beispiel Österreich, da gibt es auch Abtreibungsgegner in den Suchergebnissen. Aber es gibt halt auch Webseiten von einem Universitätsklinikum. Und für die wäre das einfach viel einfacher. Also wenn jetzt die Charité eine Seite hätte, wo es ganz viele Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch gäbe und die bieten das auch an und dann hätten die das viel einfacher, weil die einfach bei einem medizinischen Thema, wäre jetzt zum Beispiel die Webseite von einem Universitätsklinikum, hat einfach eine viel höhere Autorität. Also das würde auch als Faktor mit einfließen, welche Webseite das ist. Und in anderen Ländern sind auch Webseiten von Ärztinnen in den Suchergebnissen. Und ich denke, insgesamt ist das halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich halt denke, klar, wäre das jetzt super, da feministische Webseiten mit dabei zu haben. Was wäre aber, wenn es jetzt wirklich um das Thema Informationszugang bei Schwangerschaftsabbrüchen geht, dann bräuchten wir eigentlich Informationen an ganz vielen Stellen. Also ich denke, weil das ist so das, was wirklich den Informationszugang verbessern würde. Also wenn das, ich glaube, das ist ja gerade, das ist wie so ein Nadelöhr. Also dadurch, dass es so, wenn der Informationszugang eingeschränkt ist, weil nicht alle darüber informieren dürfen und vor allem die Expertinnen sind, nicht informieren dürfen und da ja dadurch ja auch so eine, also ich meine, die Bild-Zeitung, die war auch da damit dabei. Also das ist einfach bei einem medizinischen Thema. Das ist ja eigentlich nicht haltbar.
In den Suchergebnissen
mit dabei. In den Suchergebnissen mit dabei, genau. Und eigentlich müsste man Informationen breit streuen und es müsste auf vielen Webseiten stehen.
Aber du meinst, im Grunde funktioniert das nur in Verbindung mit einer politischen Forderung, ja, nämlich dass Paragraph 219a gestrichen werden muss, weil das sonst strategisch sehr schwierig bis unmöglich ist, allein mit Guerilla-Strategien zu versuchen, da dieses Problem zu beheben. Aber du hast es gerade ja schon angesprochen, also sagen den Ärztinnen und Ärzten ist es gerade im Grunde unmöglich, wenn sie sich eben nicht diesem Rechtsrisiko aussetzen wollen. In Berlin steht ja gerade eine Ärztin vor Gericht, die auf ihrer Webseite, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, soweit ich weiß, den Satz stehen hat, auch ein medikamentöser Abbruch wird in ihrer Praxis durchgeführt. Allein dieser Satz führt dazu, dass sie eben von Gegnerinnen der Wahlfreiheit angezeigt worden ist und jetzt eben tatsächlich auch vor Gericht steht gerade.
Ja.
Aber du meintest auch, also die einzige Möglichkeit, die in der jetzigen Rechtssituation im Grunde da ist, wäre tatsächlich Organisationen, die nicht fürchten müssen, eben angeklagt zu werden, weil sie selbst keine Abbrüche durchführen, sondern nur informieren, wie Pro Familia oder wer auch immer, dass die im Grunde bessere Suchmaschinenoptimierung betreiben für ihre Informationen, die sie dort auf der Seite bieten.
Genau, nee, also das ist in der aktuellen politischen Situation ist das tatsächlich so. Und das ist auch, ich glaube, das ist das, was wir bei Feminist Clickback machen. Wir versuchen, also wir beschäftigen uns sehr viel mit den politischen Zusammenhängen. Also wieso ist die Google-Suche so, wie sie ist und wie spielen da auch gesellschaftliche Faktoren eine Rolle, sowas wie Gesetzeslage. Aber dann halt auch, okay, dass Google so eine große Rolle spielt als Informationsquelle, das ist jetzt erstmal so und die Gesetzeslage ist jetzt erstmal so und dann versuchen wir eben mit feministischen Webseiten zu arbeiten, um da in der Konkurrenz mitmischen zu können, weil wenn wir es nicht machen, dann machen es die Rechten. So.
Und wie genau müssten feministische Webseiten ihre Seiten dann SEO optimieren? Also zum Beispiel diese Unterseiten anlegen, die du erwähnt hattest, die spezifisch für einen bestimmten Suchbegriff oder einen Teil des Suchbegriffs dann zuständig
genau.
sind?
Genau. Genau, sie müssen halt diese Recherche machen.
Welche Begriffe
und auch was die Suchintention dahinter ist, also Keyword-Recherche, müssten die Unterseiten so anlegen, dass man dass immer ganz klar ist, für welche Suchintention ist welche Unterseite am relevantesten. Das ist das, wo ganz viele Webseiten rausfallen, weil es gibt so bei Google so ein Begriff, der heißt Duplicate Content, also so doppelte Inhalte. Und das ist, wenn auf einer Webseite es gibt zu viele Unterseiten, die irgendwie das gleiche Thema abdecken oder vielleicht sogar identisch sind oder so ist einfach nicht klar ist, welche davon ist für diesen Suchbegriff am relevantesten, dann führt das nicht dazu, dass der Algorithmus sich dann entscheidet für eine, sondern dass alle rausfallen, also dass dann die Website insgesamt einfach keine Chance hat. Das ist zum Beispiel ein häufiges Problem, dass einfach so Webseiten über die Jahre wachsen und die haben nicht wirklich eine Struktur, also sind nicht so aufgeräumt. Das ist sozusagen was Wichtiges, was bei vielen Webseiten ein Problem ist. Und überhaupt Texte so schreiben, mit dieser Zielgruppe Google-Publikum im Hinterkopf. Also
die entsprechenden Schlagworte dann tatsächlich auch
genau,
so.
Genau, die entsprechenden
also
Schlagworte.
Also nicht von Schwangerschaftsabbrüchen die ganze Zeit sprechen, wenn eigentlich eher nach Abtreibung gesucht wird zum Beispiel. Mhm.
Ja, da muss man eben so versuchen, so Kompromisse zu machen. Also das ist zum Beispiel, das ist bei dem Thema Abtreibung ein interessanter Aspekt, dass eben, wenn ich, also diese Lebensschutz-Webseiten, die optimieren auf Suchbegriffe mit Abtreibung. Wenn ich Schwangerschaftsabbruch google, kann es mir tatsächlich auch mal passieren, also Pro Familia ist da nicht so konstant mit dabei, aber auch. Da ist dann zum Beispiel bei Schwangerschaftsabbruch auch häufiger mal die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit dabei, die auch neutrale Informationen bietet und ja laut der Reform von 219a die Stelle sein soll, die qualitativ hochwertig informiert. Was aber halt bei Google mit diesen, ist das mit diesen Synonymen ein Problem. Also das ist sehr schwierig, bei so zwei Synonymen, die beide ein sehr hohes Suchvolumen haben, eine Seite so zu gestalten, dass sie für beide relevant ist. Also das ist tatsächlich auch, das ist wirklich ein Problem.
Das heißt, ich müsste mich jetzt entscheiden, auf welchen der beiden Begriffe ich optimiere?
In dem Fall wäre es wahrscheinlich strategisch klug, auf den Suchbegriff zu nehmen, den die meisten verwenden. Also weil Schwangerschaftsabbruch hat ein Suchvolumen von ungefähr 14.000 im Monat und Abtreibungen mehr als das Doppelte. Man würde so strategisch dann den Begriff nehmen, halt auch, weil da eben die Konkurrenz durch die Abtreibungsgegner ist. Würde aber dann Schwangerschaftsabbruch als Synonym im Text verwenden. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum feministische Webseiten eher von Schwangerschaftsabbruch sprechen, weil es eben dem Vorgang gerecht, gerechter wird als der Begriff Abtreibung, der einen sehr viel gewaltvolleren Vorgang impliziert, als es eigentlich ist. Und das ist auch total legitim und total wichtig. Also es ist, was ich mache zum Beispiel, also unsere Arbeit ist keine Kritik an feministischer Sprachkritik sozusagen, sondern es ist einfach nur so, es wäre dann zum Beispiel eine gute Lösung, dann einfach im ersten Absatz oder irgendwo das zu erklären, so zu sagen, okay, wir verwenden hier Abtreibung, weil das ist das gebräuchliche Wort. Eigentlich sprechen wir viel lieber von Schwangerschaftsabbruch aus dem und dem Grund. Also so ein bisschen das dann einfach so mitzudenken, dass wenn man halt den Begriff Abtreibung auf einer Webseite gar nicht mehr verwendet, dass es dann halt auch diese Menschen nicht mehr erreicht.
Aber ich denke jetzt gerade auch an uns hier mit journalistischer Perspektive. Aber das heißt auch, wenn wir jetzt dann berichten würden über ein Thema, wo wir sich kritisch über genau diese Phänomene zum Beispiel aufklären und eigentlich uns wünschen würden, dass eben auch betroffene Frauen diesen Bericht lesen oder angezeigt bekommen in der Suche, dann müssten auch wir eher diese ungeliebten Begriffe dann oder den ungeliebteren Begriff Abtreibung dann eher verwenden, aus strategischen Gründen eigentlich.
Genau, wenn das für die Zielgruppe wichtig ist, also wenn das die Zielgruppe ist, die erreicht werden soll, auf jeden Fall.
Eine interessante Frage finde ich in dem Zusammenhang noch, ist die Verantwortung von Google. Du hast es ja angesprochen, also Google ist ja wirklich das Fenster, was einfach so wahnsinnig marktdominierende Suchmaschine ist, durch das eben die meisten Leute dann auch auf dieses Problem blicken. Wir haben in anderen Bereichen gesehen, dass Google oder eben halt auch YouTube, das ja zu Google gehört, dann eben seine Suchalgorithmen angepasst hat, zum Beispiel also im Zusammenhang mit Terrorpropaganda oder eben auch, wenn es eben um Radikalisierung ging, dann auch die Algorithmen so angepasst hat, dass zum Beispiel keine Videos mit verschwörungstheoretischen Inhalten als nächstes wieder vorgeschlagen werden. Das neueste Beispiel war jetzt, glaube ich, Instagram, wo eben bestimmte Inhalte, die Nützlichkeit von Impfungen leugnen, beziehungsweise gegen wissenschaftliche Erkenntnisse behaupten, dass Impfungen eben zu Autismus führen oder ähnliche Desinformationen zu Impfungen verbreiten, zwar nicht gelöscht werden von der Seite, aber einfach man nach bestimmten Hashtags nicht mehr suchen kann. Also wir haben eigentlich zuletzt ziemlich viele Beispiele gesehen, wo diese großen Plattformen durchaus bereit waren, einzugreifen in suchenden Algorithmen, nicht indem sie Inhalte löschen, sondern einfach, was ja in der Regel viel effektiver ist, indem sie sie runterranken oder unsichtbar machen in den Suchen. Wäre das in diesem Fall nicht auch etwas, das man durchaus als Forderung an Google auch stellen könnte, zu sagen, hey, hier sind Leute, die streuen bewusst Desinformationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch mit dem Ziel, mit diesen Desinformationen Frauen, die eigentlich einen Abbruch suchen, zu verwirren, Zeit zu schinden, sie irgendwie, also in jedem Fall zu schädigen.
Das stimmt, dass sie in der Vergangenheit in ihre Algorithmen eingegriffen haben, allerdings auf großen Druck hin und ich denke vor allem auch auf staatlichen Druck hin, weil das sind ja so, also so Themen, so Terrorismus, ImpfgegnerInnen, das sind ja so Themen, da gibt es ein staatliches Interesse daran, dass sie nicht weiter verbreitet werden und wenn da, von da auch noch Druck kommt, ich glaube, dann machen sie das schon so als Ausnahme zu ihrer Regel, dass sie ja eigentlich immer sagen, der Algorithmus ist ganz neutral. Und ich meine, in dem Fall ist es halt ein bisschen schwierig, weil, also zum Beispiel in Deutschland gibt es ja kein staatliches Interesse daran, das zu ändern. Also die Bundesregierung hat ja in der Reform von 219a geschrieben, also es gab eine Pressemitteilung der Bundesregierung, als die Reform den Bundesrat passiert hat, wo sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt endlich den Informationszugang zu Schwangerschaftsabbrüchen verbessert. Und dann schreiben sie auch, im Internet sind Informationen unterschiedlicher Qualität und moralischer, ich kann die genaue Formulierung nicht mehr, also irgendwie unterschiedlicher Qualität und so moralischer Position verfügbar und sagen eigentlich so, ja, ist ja gut. Also eigentlich sagt die Bundesregierung, sie haben kein Problem damit. Also ich finde dieses sehr zynisch.
Das ist
ja
eine
so.
Vielfalt
genau,
des Meinungsspektrums
genau,
zu
ist,
Schwangerschaftsabtreibungen.
Genau, also eigentlich denke ich, ja, und vor allem ist es ja auch, hier ist der Gesundheitsminister, also Jens Spahn, würde das ja wahrscheinlich auch anstreiten, was ich sage, dass das Falschinformationen sind oder was medizinische Studien gesagt haben, dass das Falschinformationen sind, dass Schwangerschaftsabbrüche große so medizinische Risiken haben und Spätfolgen, psychische Spätfolgen haben. Das würde, also Jens Spahn hat ja versucht, eine Studie in Auftrag zu geben, die diese Risiken belegen soll, obwohl es Studien gibt, die gesagt haben, das ist vollkommener Quatsch. Also dieses Märchen vom Post-Abortion-Syndrom, was sich die Lebensschutzbewegung ausgedacht hat. Und ich glaube, da, also in Deutschland gibt es, würde ich sagen, halt auf, von politischer, staatlicher Seite kein Interesse daran was zu ändern. Und klar könnte man jetzt versuchen, großen zivilgesellschaftlichen Druck auf Google auszuüben, aber ich glaube, es ist sehr schwierig.
Ja, ich glaube, das waren jetzt die Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du aber interessant findest?
Vielleicht noch als Nachtrag zu dem letzten Punkt. Also ich denke, man muss ja sehen, Google insgesamt, also da wir beschäftigen uns bei Feminist Clickback auch nicht nur mit dem Thema reproduktive Rechte, Schwangerschaftsabbruch, sondern auch mit Antifeminismus auf Google, in den Google-Ergebnissen, wie der Google-Algorithmus den sogenannten Rechtsruck Vorschub leistet, eben auch in dem der, da gibt es auch sehr viel, also auch Forschung dazu, leider nicht genug, finde ich, aber es gibt zum Beispiel letztes Jahr gab es eine hat Safia Moyanobe, das ist eine Forscherin aus den USA, die sich mit Google beschäftigt, mit dem Google-Algorithmus, ein Buch veröffentlicht, das heißt Algorithms of Oppression, wo sie nachgezeichnet hat, wie der Google-Algorithmus Rassismus reproduziert und verstärkt. Und ich glaube, das ist einfach, man muss da auch sehen, dass diese Fälle, wo Google in den Algorithmus eingreift, um bestimmte sozusagen die Spitzen dieser Auswüchse rauszunehmen, dass das die Ausnahmen sind und sie eigentlich, glaube ich, generell ein relativ wenig Interesse daran haben, dass über ihre Plattform keine menschenfeindlichen Inhalte verbreitet werden, weil das ja auch, also ich denke, Google hat ja immer sowas von, hat schon eine Monopolstellung, will die weiter ausbauen, alle Google-Suchen sind Traffic. Also so, das ist das auch ein Profitinteresse, denke ich, dahinter, halt keinen Minderheitenschutz zu betreiben, sondern das eben zuzulassen und nur einzugreifen, wenn es wirklich der Druck zu groß ist. Und was ich zum Beispiel, genau, und ich werde das sehr oft gefragt, was so meine Forderungen zum Beispiel an Google sind oder Forderungen an die Politik, um Google zu regulieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke eigentlich, wir müssen Google
zerschlagen.
Enteignen und uns irgendwie diese Tools, die da haben, zu eigen machen, um vielleicht einen anderen Weg zu finden, im Internet an Informationen suchbar zu machen, weil ich denke, so wie Google aufgebaut ist mit diesem starken, es geht ja auch diese ganz, ganz starke Konkurrenz. Die meisten Leute schauen sich die ersten drei Webseiten an in der Google-Suche. Also das ist einfach ein System, was für die Informationsbeschaffung nicht gut geeignet ist.
Es gibt ja gerade bei Google selbst intern auch eine ganz interessante Entwicklung, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international anfangen aufzulehnen und zum Beispiel diese globalen Walkouts organisiert haben und tatsächlich auch in mehreren Punkten durchgesetzt haben, dass der Konzern seinen Kurs ändert, zum Beispiel sich zurückzieht aus Project Maven, der Zusammenarbeit mit dem Pentagon in den USA. Denkst du, dass das womöglich noch eine Chance sein könnte? Also, dass man auch in diesem Punkt die Wut oder den Willen der Mitarbeiter kanalisieren könnte, um dann tatsächlich ihren Arbeitgeber dazu zu bewegen, sich zu bewegen in dieser Sache?
Ja, also ich denke, da steckt auf jeden Fall viel drin. Und ich meine, alleine, was die Leute, also das sind ja Leute, die da arbeiten, die haben genau das Wissen, um es eigentlich besser zu machen. Also das sind ja genau die Leute, die wissen, die eine Suchmaschine programmieren können. Also jetzt mal ganz verkürzt gesagt, die einfach diese ganzen, und das ist auch so ein bisschen was ich bin zum Beispiel mit Feminist Clickback, ich kenne noch eine andere feministische Person, die Suchmaschinenoptimierung macht, und denke mir ganz oft so, ja, in diesen ganzen Marketingabteilungen stecken, da arbeiten Leute, die wissen, wie man Leute erreicht im Internet und wie, also sozusagen, so, klar, ich finde, das ist schon auch eine Zielgruppe von, hey, setzt mal eure Skills für was ein, was irgendwie gesellschaftlich sinnvoll ist.
So. Also wir brauchen mehr und bessere PR und Marketing für feministische Botschaften und Inhalte auch.
Ich glaube, es gibt schon sehr, also ich finde, es gibt schon so sehr viel. Also ich will überhaupt nicht sagen, Feminismus kann kein PR oder Marketing. Also das würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich finde, es braucht halt viel mehr davon. Und was wir jetzt zum Beispiel machen, ist auch, wir arbeiten vor allem auch mit kleinen feministischen Webseiten, die halt nicht die Ressourcen haben, auch um da jetzt sehr viel Geld reinzustecken und so weiter. Also
vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, um sowas wie einen Aufruf mit einzubauen. Also wenn ja das jetzt Leute hören, da Menschen uns jetzt gerade zuhören, die denken, mega, genau sowas wünschen wir uns für unsere Webseite. Was machen die dann? Sich einfach bei dir melden, bei euch melden.
Gerne. Also ich habe wir haben auf feministclickback.org, das ist die Webseite der Initiative, da gibt es sehr viele praktische Informationen. Also wir haben so eine Art Leitfaden erstellt, der sehr, ja, also so Suchmaschinenoptimierung so sehr, low-levelig erklärt und auch aber mit so ein bisschen, also auch drauf eingeht, was jetzt für speziell im Bereich Feminismus, was ist da, weil es ist ja auch wichtig, auch so ein bisschen die politischen Zusammenhänge zu verstehen und das nicht nur allein als Werkzeug zu begreifen, weil wenn ich so ein bisschen so die politischen Zusammenhänge verstehe, die mit diesem Algorithmus zusammenhängen, kann ich auch eine bessere Strategie formulieren. Also das gibt es da auf jeden Fall. Also für Leute, die sich da einlesen wollen, gibt es da ganz viele Informationen auf Deutsch und Englisch. Und da gibt es auch Kontaktinformationen und ich freue mich immer mit Projekten zusammenzuarbeiten und zu hören und zu beraten und zu schauen, ob man gemeinsam was starten kann.
Prima, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt an Menschen, die vielleicht eh schon Netzpolitik mögen oder vielleicht auch noch gar nie von irgendwas von uns gehört haben. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt, denn Netzpolitik ist fast ausschließlich spendenfinanziert und all unsere Recherchen, Beiträge und auch dieser Podcast sind spendenfinanziert. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.